Ich möchte uns alle ganz, ganz herzlich begrüßen, auch in dieser Morgenstunde. Der Herr hat uns wieder die Gelegenheit gegeben, in sein Haus auch zu kommen. Und so wollen wir heute wiederum ja eintauchen in das Wort Gottes und einfach schauen, was Gott uns auch heute wieder zu sagen hat. Ja, das Thema wahre Herzensniedrigkeit. Ein Gedanke, der, glaube ich, in unserer Gesellschaft so ganz schlecht irgendwie vereinbar ist. Beziehungsweise wir können mit diesem Gedanken der Herzensniedrigkeit, das hat ja auch mit anderen Worten mit Demut zu tun, mit einer ganz besonderen Tugend, haben wir unserer Gesellschaft, glaube ich, immer weniger auch zu tun. Und ich möchte die Verse, die uns in dem Einleitungswort verlesen wurden bereits, möchte ich nach der neuen Genfer Übersetzung auch jetzt hier einblenden und gemeinsam auch lesen. Philipper 2 von dem 6. Vers. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und hier ist jetzt die Frage, dieser erste Vers beginnt mit er. Er, der Gott in allem gleich war. Von wem reden wir hier? Als Bibelleser, denke ich, sehr bekannt, sehr vertraut auch, dass es hier wirklich um Jesus Christus geht. Jesus Christus, der auf der gleichen Stufe steht wie Gott der Vater. Und von diesem Jesus Christus, meine Lieben, wollen wir heute auch hören. Und wer ist Jesus Christus? Bevor wir den Gedanken der Niedrigkeit oder seiner Niedrigkeit, glaube ich, besser verstehen, müssen wir zuerst seine Gottheit in Anbetracht ziehen. Und ich möchte so einige Punkte uns auch weitergeben. Jesus Christus, er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Ich denke, auch dieser Gedanke, er ist uns sehr vertraut auch. Und wir sagen Schöpfer Himmels und der Erde, und damit ist es für uns als Menschen, ja, das, was wir als Erde sehen, ja, das ist die Erde, und was so über uns, so das blaue Fleckchen über uns ist, das ist dann der Himmel. Ja? So, wir tun es sehr stark reduzieren, diesen Gedanken, wenn es heißt, Jesus Christus ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Aber meine Lieben, ich habe jetzt nur ein Bild hier mitgebracht. Das ist unsere Milchstraße oder unsere Galaxie. Wir wissen ja, dass die Planeten sich um die Sonne, um unseren Stern sozusagen, auch drehen. Und wisst ihr, wenn man jetzt hier so reingeht und einige Details auch rausnimmt, dann wünsche ich so sehr, dass uns wirklich die Größe unseres Gottes bewusst auch wird. Die Erde bewegt sich mit ungefähr 1000 oder 100.000 Kilometer in der Stunde. Wir leben auf der Erde und bekommen davon ja gar nicht viel mit, weil einfach alles so ganz, ganz fein auch abgestimmt auch ist. Wir wissen ja, dass das Licht sich mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer in der Sekunde ausbreitet. 300.000 Kilometer in der Sekunde. Und jetzt einfach nur mal die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond, das sind 384.000. Also da ist das Lichtsignal von der Erde bis zum Mond in etwas mehr als einer Sekunde auch da. Wenn wir jetzt schon messen wollten, die Entfernung zwischen der Erde und der Sonne, dann braucht das Licht ungefähr 8,3 Minuten. Ja, wenn wir die Entfernung Erde zum Mond etwas über eine Sekunde das Licht hat, so verbreitet sich das Licht von der Erde zur Sonne und braucht ungefähr 8,3 Minuten. Wir sehen auf der linken Seite, da ist die Sonne, ja, nur zum Teil jetzt auch abgebildet und die anderen Planeten auch drumherum. Was meint ihr, wie viel Erden, da meine ich die Größe jetzt unserer Erde, würden jetzt in die Sonne, in den großen Ball der Sonne auch reinpassen? Hat da jemand den Gedanken unter uns? Irgendwo vielleicht gelesen, gehört? Mal einfach eine Schätzung abgeben aus der Mitte. Wie viel Erdkugeln passen in die große Kugel der Sonne rein? Da liegt man gar nicht so falsch. Es sind tatsächlich, was die Wissenschaft so ausrechnen kann, 1 Million. 1 Million Erdkugeln passen in die große Kugel der Sonne auch hinein. Und meine Lieben, wir sprechen hier, um einfach mal so diese Dimensionen zu bekommen, wollen wir das so verinnerlichen, so sacken lassen, auch auf uns, wie man so sagt. Wenn die Erde so klein ist im Vergleich zur Sonne, so ist ja unsere Galaxie, unsere Milchstraße, kann man so sagen, nur ein ganz kleiner Punkt, und das habe ich jetzt einfach wahlweise hier rausgenommen, von dem ganzen Universum. Das, was wir hier vielleicht als einen hellen Punkt sehen, das kann genauso unsere Galaxie sein. Sprich, das Universum, was Gott geschaffen hat, ist viel, 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 viel größer wie unsere bekannte, sage ich mal, Galaxie, unsere Milchstraße. Wissenschaftler schätzen ungefähr, dass es wohl 100 Milliarden solcher Galaxien geben kann. Kommt ihr mit dem Rechnen noch mit den Zahlen? Ja, 100 Milliarden, das ist sehr, sehr viel. Und wenn wir schon die Entfernungen unserer Galaxie in Betracht ziehen, wie groß muss dann das Universum sein? Und meine Lieben, das, was unsere Wissenschaft uns heute sagt, die haben ja nur einen begrenzten Einblick in das Ganze. Wer kann das überhaupt ermessen, wer kann das überhaupt einschätzen, wie groß wirklich das Universum auch ist? Und meine Lieben, heute Morgen sprechen wir genau von diesem Schöpfer, von Jesus Christus, der Himmel und Erde, der unserer Galaxie, der das ganze Universum geschaffen hat. Und zwar, wie hat er es geschaffen? Er hat ein Wort gesprochen und dann war alles da. Und meine Lieben, wir sprechen von diesem Gott, von Jesus Christus, wo die Bibel sagt, alle Himmel können ihn nicht fassen. Und wenn wir das Werk seiner Hände jetzt anschauen, dann stellt sich natürlich die berechtigte Frage, wie groß ist dann der Schöpfer selber? Und da brauchen wir jetzt nicht, meine ich, diese Dimension, wie groß er ist, sondern einfach der Ausdruck seiner Stärke, seiner Macht, seiner Souveränität, dass er ein Wort spricht und Dinge sind da. Und sie sind nicht nur irgendwie da, sondern sie sind in ihrer Vollkommenheit da. Und die Dinge sind nicht nur jetzt irgendwie geschaffen. Wisst ihr, manchmal tut man so gewisse Ausstellungsstücke machen. Ja, dass man etwas, eine Idee hat, einen gewissen Entwurf macht. Und das mag irgendwie auf einem Bild sehr, sehr schön auch aussehen. Aber bis man tatsächlich von der Idee, von dem Entwurf bis zur Verwirklichung eines Gebäudes oder eines anderen Objektes durchmachen muss, das ist ein langer Weg. Mit vielen Ungereimtheiten, dass vielleicht das nicht funktioniert, jenes nicht funktioniert, an das hat man nicht dran gedacht. Und hier spricht Gott ein Wort und es ist alles da. Und es funktioniert tatsächlich auch alles. Und meine Lieben, und das ist ja nicht nur sozusagen ein Muster, was Gott jetzt irgendwie nur vorgestellt hat, was irgendwie einen Tag bloß hält, sondern es hält ja schon Jahrtausende. Und meine Lieben, von diesem Gott, von diesem Jesus Christus wollen wir heute Morgen sprechen. Und meine Lieben, um das Ganze vielleicht nochmal deutlicher zu verstehen, der ganze Zusammenhang, oder ich möchte wirklich so auf den Punkt es bringen, die Tragödie uns Menschen liegt eigentlich darin, dass dieser Gott auf unsere kleine Erde gekommen ist. Er hat sich so tief erniedrigt und dann lesen wir Johannes 1, Vers 11, und er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. Können wir schon aus dieser Dimension erkennen, wie tief sich eigentlich Jesus erniedrigt hat? Meine Lieben, wir wollen jetzt wirklich die Erniedrigung unser Herrn Jesus betrachten. Wisst ihr, er hat Himmel und Erde geschaffen, er hat den Menschen geschaffen. Und er kommt jetzt in sein Eigentum, was er selber geschaffen hat, und die Menschen tun so, als ob sie ihn nicht kennen, obwohl ein Bote da war. Johannes der Täufer war da, der hat Jesus Christus angekündigt. Aber in der Vorstellung der Menschen hätte doch der Messias ganz, ganz anders kommen sollen. Und darum erkennen die Menschen Christus als den Messias nicht an. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Meine Lieben, wie ist es für uns, wenn ich mal so, sag ich mal, vielleicht Handwerker unter uns anspreche oder auch Hausfrauen, die einfach einen Kuchen machen. Wenn wir etwas machen, ja, das ist unser Händewerk. Ja, ich habe da so viel Liebe, vielleicht Gedanken reingesteckt in irgendein Projekt, habe vielleicht zu Hause etwas umgebaut, ich habe etwas selber gemacht. Wenn es mir gefällt, dann akzeptiere ich das, dann nutze ich das. Aber wenn mir irgendeine Sache nicht so gelungen ist, habe ich die vollste Freiheit, doch das umzumachen, oder? Ich nehme einfach ein anderes Holzstück und mache da etwas anderes daraus. Ist doch völlig egal. Aber meine Lieben, Christus hat uns geschaffen, uns das Leben gegeben und sein Geschöpf will ihn überhaupt nicht akzeptieren als Schöpfer. Und genau das ist jetzt ja seine Mission und meine Lieben, er ist ja Gott. Er hat jeden einzelnen Schritt seines Kommens, seines Leidens schon vorher gewusst. Und darum war es nicht, so wie wir Menschen manchmal auch ja, unterwegs sind, dass wir irgendwie eine Entscheidung treffen und wissen gar nicht, was vielleicht noch alles dahinter steckt, sondern Jesus Christus wusste die ganze Dimension, den ganzen Umfang seiner Mission, wusste er. Und er ist trotzdem diesen Weg gegangen. Er hat sich trotzdem erniedrigt. Meine Lieben, hier ist zuerst jetzt der Gedanke, wenn wir diese Verse von Philipper 2 auch betrachten, er gab seine Machtposition auf. Wir wollen uns einfach mal dieses Bild jetzt wiederum vor Augen führen, wie ein Herrscher in unseren Zeiten oder auch Jahrhunderte davor regiert hat. Da ist ja ein Staat da, da ist ein Hofstaat da, da sind Diener da, die dem Herrscher dienen. Es sind Engel da um ihn herum, um Anweisungen entgegenzunehmen. Und wir wissen aus der Schrift, dass die Engel sehr gehorsam sind. Da muss Jesus Christus nur ein Wort sagen und es wird sofort ausgeführt. Und meine Lieben, jetzt Gott, der Vater, Jesus Christus, der Sohn, können wir es auch so vorstellen, sie sitzen mit unserem Bild eines Herrschers, eines Königs, wirklich auf so einem Herrscherthron, auf einem Königsthron. Da ist Pracht, da ist Herrlichkeit. Wenn wir nur etwas von dieser Beschreibung, wie uns Offenbarung gibt, nehmen wollen, was uns erwartet in der Herrlichkeit, ja, Straßen aus Gold, wie das himmlische Jerusalem überhaupt beschrieben wird, so ist all das, was wir hier auf Erden haben, das ist eigentlich, dagegen können wir sagen, das ist Dreck, das ist Staub, das ist überhaupt nichts, was Christus irgendwie beeindrucken würde im Vergleich zu seiner Herrlichkeit, in der er doch die ganze Zeit lebte. Und meine Lieben, er ist bereit, diese Machtposition aufzugeben. Die Frage ist wiederum, wir wollen immer die Parallelen zu uns Menschen ziehen. Welcher Herrscher, welcher König wäre bereit, seine Stellung tatsächlich für seine Untergebene aufzugeben? Meine Lieben, Jesus Christus, er hat Anweisungen gegeben, die wirklich mit allem Gehorsam ausgeführt wurde. Und meine Lieben, er hat diese Macht nicht nur im Himmel gehabt, sondern als Gott, der Mensch wurde, hat er diese Macht immer noch auch auf der Erde gehabt. Und da kommt dieser Gedanke, uns auch hier nochmal zum Tragen, ich muss kurz mal auch zurück, in Matthäus 26, die Verse 51 bis 54. Matthäus 26, von Vers 51. Und siehe, einer aus denen, die mit Jesus waren, reckte die Hand aus und zog sein Schwert aus und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort. Denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschickte mehr denn 12 Legionen Engel? Wie würde aber die Schrift erfüllt? Es muss also gehen. Der Herr Jesus, er hat hier auf Erden genauso die Möglichkeit gehabt, auf seinen Vater zuzugreifen. Sprich, wenn er irgendwie in Not wäre, sage ich mal so menschlich, dass der Vater ihm hilft. Aber er hat sich, als er auf die Erde kam, als er sich so tief erniedrigte, hat er sich von vorne herein von diesen Machtansprüchen distanziert, weil er eben eine Mission hatte. Er wollte den Plan Gottes, den Willen Gottes hier auf Erden auch ausführen. Meine Lieben, und da hat er sich von seinen Machtansprüchen eben auch vollkommen abgesagt. Die Erniedrigung, haben wir jetzt hier gelesen, geht aber noch weiter. Jesus, er wurde zur Zeit seines Lebens stark auch angefeindet. Wir lesen zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 3, wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Die Schlachterübersetzung oder die Lutherübersetzung sagen hier, achte doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Meine Lieben, wie oft ist Jesus, wenn er den Heilsplan Gottes erklären wollte, auf völliges Unverständnis bei den Menschen gestoßen? Menschen hatten ihre Ideen von dem Messias, von dem Heilsplan. Er sollte doch Israel von den Römern erlösen. Das war ihre Idee gewesen, ihre Vorstellung. Und Gott hatte einen ganz, ganz anderen Plan. Und wir merken, wenn es Menschen nicht passt, eine Idee, dann lehnen sie sie nicht nur ab, in gewisser Weise, dass sie einfach so verachtend drüber hinweg irgendwie gehen, es überhaupt nicht beachten, dass sie so von oben herab auch herunterschauen, so voller Hochmut, sondern Menschen waren sogar bereit, Jesus Christus ans Kreuz zu nageln. Wie viel Feindschaft hat Jesus im Verlauf seines Erdenlebens erdulden auch müssen? Wie viel Widerspruch, wie viel Herzenshärtigkeit musste er sozusagen hier auch ertragen? Und wir wollen immer noch betrachten, er ist Gott und wir sind sein Geschöpf. Und darum ist diese Erniedrigung für mich eigentlich so groß und auch so bedeutend. Meine Lieben, er kam in eine Welt, wir sagen, es ist eine gefallene Welt, eine Welt, wo Sünde herrscht, wo Ungerechtigkeit auch herrscht. Und meine Lieben, der gerechte Gott musste eben unter sündigen Menschen leben. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere unter uns schon in solcher Situation war, dass wir irgendwie in den Kreis gewisser Menschen reingekommen sind, zum Beispiel die sehr offen fluchen zum Beispiel. Ja? Also ich durfte einmal in so einer Gesellschaft sein und ich muss sagen, ich habe das nicht lange ausgehalten. Es ist einfach unmöglich für die Ohren, so etwas anzuhören. Wenn Menschen fluchen, wenn Menschen in dem Sinne Böses reden, so, das ist, glaube ich, eine ganz natürliche Reaktion des Menschen, dass er so schnell wie möglich eigentlich Abstand gewinnen möchte. Man möchte mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Aber meine Lieben, genau hier liegt jetzt wirklich die Erniedrigung Jesu, dass er kam auf unsere Erde, wirklich in diese sündige Welt. Und er hat all das ertragen. Er ist nicht weggelaufen, sondern vielmehr hat er noch die Nähe dieser Menschen gesucht. Warum? Um diesen Menschen auch zu helfen. Meine Lieben, das, was Jesus getan hat, das hat er freiwillig getan. Er wurde von niemand gezwungen, sondern er hat einfach die Not der Menschheit gesehen, die ja durch den Sündenfall von Adam und Eva, wo die Sünde ja zu allen Menschen durchgedrungen ist, die sich losgelöst hat, die Menschheit von Gott in ihrem Ungehorsam, die von Gott nichts wissen wollte. Und der Tod ist ja der Lohn der Sünde. Und darum, meine Lieben, war ja dieser Heilsplan Gottes auch zurechtgelegt. Wenn wir in Offenbarung reingehen, das ist ein wunderbarer Abschnitt, wo uns Einblick gegeben wird, wo Johannes Einblick gegeben wurde in die Situation, dass weder im Himmel noch unter der Erde, nirgends wurde jemand gefunden, der den Menschen mit Gott versöhnen konnte. Und wir wissen, wie Johannes dann auch anfängt zu weinen. Es gibt keine Rettung für die Menschen. Aber dann tritt das Lamm Gottes, das heißt Jesus Christus, auf den Plan und er sagt, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Und er hat es, meine Lieben, wirklich freiwillig gemacht. Ja? Er hat sich freiwillig erniedrigt. Und jetzt komme ich eigentlich zu der Frage, die mich, muss ich sagen, wirklich hauptsächlich in der Vorbereitung für diese Stunde beschäftigt hat. Warum hat sich Jesus Christus als König aller Könige, warum hat er sich so tief erniedrigt und ist jetzt in der Krippe geboren? Das ist ja, meine Lieben, noch eine Steigerung dessen. Wir lesen so ganz leicht über die Verse in Philipper 2 auch hinweg. Er hat sich erniedrigt und er wurde Mensch wie wir. Er wurde Geschöpf sozusagen, ja. Aber meine Lieben, ich stelle mir die Frage immer noch, ich meine, wenn der Messias ja angekündigt war in dem Alten Testament, Johannes hat ihn angekündigt, er wird kommen, warum hätte er nicht, ich sag mal, in einer vornehmen Familie geboren werden können? Warum hätte er nicht zum Beispiel wie Mose in aller Weisheit auch der damaligen Welt erzogen werden können? In der Weisheit auch der Pharisäer, wie es Paulus zugetragen wurde. Warum hat Gott mit seinem Sohn diesen Weg gewählt, dass er ihn wirklich so zu den Untersten, sage ich mal so, der Gesellschaft geschickt hat? Das ist die Frage, die mich bewegt. Und meine Lieben, mir ist er so groß geworden. Er hätte doch, oder Gott hätte doch den Plan haben können, dass Jesus ja in einer vornehmen Familie geboren wäre. Er wäre zur Schule gegangen, dann hätte er vielleicht in unserer heutigen Sprache studiert, er hätte dann gewisse Verbindungen geschlossen zu einflussreichen Männern des Landes und er hätte ihnen so langsam seinen Plan erläutert, was Gott eigentlich ihm aufgetragen hat. Und dann, wenn die Obersten das so verstanden hätten, dann hätte man doch auch das einfache Volk belehren können und das wäre doch richtig gewesen, oder nicht? Zuerst, ich sage mal, auch der geistlichen Elite zu erscheinen, den Pharisäern, den Hohepriestern, Schriftgelehrten und sich ihnen vorzustellen und nicht, wie wir sagen, zuerst sich bei der Putzfrau vorstellen, ja? Wenn man in die Firma kommt, macht es niemand. Ja? Meine Lieben, warum hat Gott diesen Weg gewählt? Das ist die Frage, die mich beschäftigt hat. Und da gibt es einen Vers, der bringt es so gut auf den Punkt, und zwar der Prophet Jesaja, Kapitel 57, der 15. Vers. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der Zerschlagenen und Gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Wir wollen hier eine ganz wichtige Wahrheit des Wortes Gottes jetzt betrachten. Zum einen, denn so spricht der Hohe und der Erhabene. Meine Lieben, um sich zu erniedrigen, muss man doch eben aus der Höhe irgendwie herabsteigen. Von diesem Christus sprechen wir, der Hohe und der Erhabene. Und er wohnt jetzt in der Höhe und in seinem Heiligtum. Das sind die Orte, die für uns, glaube ich, als Bibelleser so vertraut sind. Wo wohnt Gott? Ja, natürlich wohnt er im Himmel. In der Höhe wohnt er. Und natürlich in seinem Tempel, in seinem Heiligtum. Ja? Wo er sich versprochen hat, dem Volk Israel sich zu offenbaren. Aber jetzt kommt, meine Lieben, ein Gedanke, der für uns so wertvoll ist. Gott wohnt bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Meine Lieben, und das ist die eigentliche Botschaft, die Jesus Christus im Neuen Testament uns jetzt gebracht hat. Der Herr, Jesus Christus, er wohnt nur in solchen Herzen, die eben sich klein selber rechnen, die eben demütig auch sind. Und jetzt kommt, meine Lieben, dieser Vers aus 1. Petrus 5, Vers 5, den wir wahrscheinlich in diesem Zusammenhang jetzt besser verstehen. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Meine Lieben, nur den Demütigen gibt Gott Gnade. Und nur bei den Demütigen wohnt Gott. Er wohnt nicht bei den Hochmütigen, bei den Stolzen. Nicht nur das, sondern dieses letzte Wort aus 1. Petrus 5, Vers 5 sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen. Und jetzt, meine Lieben, wollen wir uns mal Gedanken machen, wie ist eigentlich die menschliche Sicht auf die Herzensniedrigkeit, auf die Demut im Allgemeinen? Wir haben jetzt Christus betrachtet, seine Erniedrigung, aber wie empfinden wir als Menschen diesen Gedanken, ja, man muss sich demütigen, man muss in Demut leben, in Herzensniedrigkeit. Was denkt das Herz, das eben von Sünde auch beherrscht wird? Ich will so sagen, da herrscht völliges Unverständnis. Völliges Unverständnis. Wie kann man überhaupt von solchen Dingen reden oder das irgendwie für gut, für bestrebenswert auch finden? Ist es nicht vielmehr so in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, wir müssen uns irgendwie durchsetzen, ja? Wir müssen es in unserem Leben doch zu etwas bringen, oder nicht? Danach strebt doch jeder Einzelne. So, man fängt ja klein an, sagt man, ja, man geht zur Schule, dann der eine macht eine Ausbildung, der andere ein Studium. Aber schlussendlich, auf was alles hingeht, das Herz des Menschen, man möchte es doch zu etwas bringen in seinem Leben. Man möchte Ehre, man möchte Anerkennung, man möchte eben das Ansehen haben. Meine Lieben, ich durfte vor einiger Zeit mit einem älteren Menschen sprechen, der so von seinem Leben erzählt hat und der hat gesagt, weißt du, der hat ja viele Jahre in Polen zugebracht, sagt er, ich war ein großer Chef gewesen. Ich habe eine Firma geleitet, über 1000 Leute waren unter mir, ich habe Kontakt gehabt zu der politischen Szene. Ich bin zu den Leuten ein- und ausgegangen. Ich habe die Leute gekannt. Und was denken wir? Wow, das ist ein Mann. Ja? Der hat es wirklich in seinem Leben so etwas gebracht. Er kennt Leute, wo die andere, ich sag mal, träumen würden. Man strebt in der Gesellschaft nach Reichtum, nach Macht. Heutzutage in der digitalen Welt, wo es viele Influencer gibt, sagt man so, das heißt Menschen, die ja, etwas erklären, verkaufen oder wie auch immer, die nennt man Influencer. Und dann ist sehr oft die Frage, wie viel Follower hat dieser Mensch? Wie viele Menschen schauen ihn überhaupt an? Wie viele Menschen interessieren sich für diesen Menschen? Wenn wir sagen, ja, das sind irgendwie 100 Leute, das ist ja völlig unbedeutend. Wer braucht überhaupt so einen Menschen? Wenn aber auf einmal so eine Zahl so über 100.000 geht oder noch mehr, dann sage ich, Mensch, dieser Mensch, der hat es zu etwas gebracht. Er hat eine gewisse Aufmerksamkeit, die Leute folgen ihm, sie nehmen sozusagen das, was er sagt, wirklich auch ab. Ist nicht der Gedanke, wenn wir von Demut sprechen, von Herzensniedrigkeit, dann würde unsere Gesellschaft es diesen Menschen bescheinigen, wo wir allgemein sagen, okay, sie haben es im Leben nicht geschafft. Das sind so die Versager. Die haben irgendwie nicht verstanden, wie das in der Welt funktioniert. Es ist mehr so dieser Gedanke, dass etwas Verachtendes hat. Ja, wenn man eben nach hohen Dingen strebt, wenn man etwas zu sagen hat in der Welt, ja, wenn man eben Macht hat, das ist erstrebenswert. Aber sich zu beugen, Demut zu haben, das ist überhaupt nicht das, was wir brauchen. Und meine Lieben, die Bibel sagt uns jetzt aber etwas komplett anderes. Aus Sprüche möchte ich uns Kapitel 29, Vers 23 lesen, der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. So ganz merkwürdig, wie die Einstellung der Gesellschaft mit den Gedanken der Bibel und des Wortes Gottes komplett auseinandergehen. Der Hochmut des Menschen, das erniedrigt ihn. Und nicht die Demut. In der Gesellschaft wird es aber komplett anders auch wahrgenommen. Nun, meine Lieben, was bedeutet Herzensniedrigkeit? Was bedeutet Demut? Das Lexikon sagt uns dazu, das deutsche Wort für Demut ist eigentlich zusammengesetzt aus zwei Wörtern. Zum einen als Dio, was so viel wie Knecht bedeutet, als Diener, und das zweite Wort Mut, was mehr so den Mut auch beschreibt. Das heißt, es kostet, um jetzt Demut jetzt richtig zu erklären, es kostet tatsächlich Mut, ein Diener, ein Knecht zu sein. Das ist die Bedeutung des Wortes Demut. Es bedeutet, dass wir gegen den Strom gehen und es wird uns Mut und Kraft in dem Sinne auch kosten, wenn wir, ich sag mal, uns erniedrigen. Schlussendlich können wir sagen, das ist ja nichts, was wir irgendwie kaufen können, sondern das ist eine Herzensgesinnung. Und meine Lieben, ich bin überzeugt, dass kein Mensch Frieden für sein Herz erlangt, der sich nicht wirklich demütigt. Ansonsten kann Gott bei ihm nicht wohnen. Völlig unmöglich. Ja? Das heißt, jeder, der Gott sucht, der muss anerkennen, dass ich ja gegen meinen Schöpfer, gegen meinen Herrscher, gegen meinen König gesündigt habe, dass ich ihn ja nicht beachtet habe, dass ich so gelebt habe, als ob es Gott überhaupt auch nicht gibt. Und darum ist wirklich das Erste, um überhaupt Frieden von Gott zu erhalten, dass wir Buße tun. Und das bedeutet ja, dass wir wirklich vor Gott zerbrechen, dass wir erkennen, was wir Menschen sind, und wer eigentlich Gott ist, wer Jesus Christus ist. Und meine Lieben, wir wollen jetzt noch einige andere Gedanken auch durchgehen. Es reicht nicht aus, wenn wir nur, ich sag mal, uns am Tag unseres Heils vor Gott demütigen und sagen, ja, Herr Jesus, ich bin vielleicht in einer schwierigen Lage und ich brauche dich so sehr. Und Gott lässt sich erbitten, er gibt uns Frieden, er gibt uns Ruhe für die Seele. Aber dann leben wir, wie es uns gerade beliebt. Das wird nicht funktionieren. Und meine Lieben, hier ist der Gedanke, wenn wir von Herzensniedrigkeit wirklich im praktischen Leben sprechen, dass wir diese tiefe Wahrheit auch anerkennen, dass Gottes Wille für mich oberste Priorität hat. Das bedeutet, sich wirklich zu demütigen oder sein Herz zu erniedrigen. Und meine Lieben, wir wollen hier wieder Jesus Christus als Vorbild nehmen. In Johannes 5, Vers 30 hat Jesus selber gesagt, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Wir wollen uns noch einmal vor Augen führen. Hier spricht Gott selber, Jesus Christus, der alle Macht hat. Und er sagt, ich trete davon ab und ich werde jetzt, wo ich diese Mission auszuführen habe, nur das tun, so handeln, wie Gott der Vater mir sagt. Und meine Lieben, hier heißt es so, ich suche nicht meinen Willen, sondern ich suche, können wir so sagen, den Willen meines Vaters zu tun. Der Herr Jesus, er bestätigt diesen Gedanken, Matthäus 7, Vers 21. Er sagt so, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann geht er nochmal weiter und sagt Matthäus 12, Vers 50, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Meine Lieben, nur diejenigen, die wirklich in Demut vor Gott wandeln, nur in diesen Herzen kann doch Gott wohnen, ja, haben wir aus Jesaja 57 gehört. Nur bei den Demütigen wohnt der Herr. Und meine Lieben, das darf sich nicht nur auf den Tag des Heils beschränken, sondern der Herr Jesus, er tut jetzt in Matthäus 7, Vers 21 sehr klar sagen, es wird Menschen geben, die wirklich sagen, Herr, Herr. Aber er sagt, nicht jeder wird eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Und meine Lieben, als ich zu diesem Gedanken kam, dann hat es mir sehr klar und deutlich gezeigt. Wisst ihr, wir haben allgemein so die Auffassung, ja, wir brauchen Christus. Wir brauchen Christus, dass wir Kinder Gottes werden, dass wir Heil und Erlösung bekommen, dass wir Frieden für unsere Seele bekommen. Wir verkündigen das Wort Gottes, wir missionieren und das ist wirklich der Hauptgedanke, dass Menschen zu Christus kommen. Aber meine Lieben, es reicht insofern nicht aus, versteht mich jetzt richtig, wenn wir wie der Schächer am Kreuz, wie wir gehört haben, letzten Sonntag in die Ewigkeit gehen, dann ist es ausreichend. Aber wenn wir hier auf der Erde leben, dann hat Gott mehr für uns. Wir sollen nicht nur jetzt durch den Glauben gerettet werden, sondern wir sollten auch im Heil bewahrt werden. Und das bedeutet, den Willen Gottes zu tun. Meine Lieben, und das schließt den Gedanken der Weihe oder der Heiligung doch ein. Kein Mensch wird diese Verse ausleben können, den Willen Gottes immer zu tun, wenn sein Wille, sein Ich immer noch da ist. Das ist völlig unmöglich. Und darum, meine Lieben, das ist dieser Gedanke, was Christus eigentlich mit seinem Kommen bringen möchte. Er ist nicht zu der Elite eines Landes gegangen, sondern wirklich zu den Menschen, die in Demut, in Herzensniedrigkeit auch leben. Ein weiterer Gedanke ist, Das schließt ein, wenn wir den Willen Gottes anerkennen, dass wir anerkennen müssen, dass Gottes Wort immer recht hat. Sage ich hier zu viel? Jesus Christus, er wird uns in Johannes 1 als das Wort Gottes beschrieben. Und meine Lieben, Demut bedeutet, dass ich mich wirklich demütige, ja, und Gott als den König, als den Herrscher in meinem Leben anerkenne. Das schließt den Gedanke, dass ich seinen Willen tue, aber das schließt genauso ein den Gedanke, dass nur das Wort Gottes Recht hat. Meine Lieben, und wenn wir in unserem Leben anfangen zu dem klaren Wort Gottes, wo wir Erkenntnis haben, Dinge noch hinzuzufügen oder wegzulassen, dann entfernen wir uns eben schon von dieser Ebene. Das bedeutet, meine Lieben, dass wir das Wort Gottes wirklich so nehmen sollen, wie Gott es geschrieben hat. Und dann neigen wir, meine Lieben, die wir schon lange dienen, wo wir vielleicht gewisse Traditionen haben und so weiter, ja, dass wir sagen, wir haben das schon immer so gemacht. Und so genau, vielleicht muss man das gar nicht machen, wie Gott es sagt. Aber genau hier ist der Gedanke, dass nur das Wort Gottes recht hat. Und das bedeutet tatsächlich, Jesus Christus als Herrscher auch in unserem Leben auch anzuerkennen. Und meine Lieben, das bedeutet doch, wenn wir von Demut, von Herzensniedrigkeit sprechen, dass wir als Menschen begrenzt sind in unserem Beurteilungsvermögen. Meine Lieben, wir tun sehr viele Zusammenhänge unseres Lebens aus unserer Erfahrung betrachten. Ja, dass wir sagen, ich habe das so und so schon erlebt und darum ist es so und so. Wir haben Erfahrungen unserer Väter, wir haben die Erfahrung der Geschichte und so weiter. Wir stützen als Menschen uns sehr viel auf gewisse Erfahrungen und meinen, dass es dann in Zukunft auch irgendwie so gehen wird. Aber meine Lieben, was wir brauchen, weil wir Menschen eben kurzsichtig sind, nur das Wort Gottes wird uns in Zukunft wirklich hindurchbringen, wenn wir persönlich uns an diesem heiligen Wort Gottes auch halten werden. Und meine Lieben, Herzensniedrigkeit schließt den Gedanken ein, sich persönlich gar nicht so, wie soll ich sagen, wichtig auch zu nehmen. Sich einfach sagen auch zu lassen, weil ich könnte vielleicht doch im Unrecht liegen. Meine Lieben, das ist unser Menschsein. Wir sind nicht vollkommen, aber Gottes Wort, es ist absolut vollkommen. Und was Herzensniedrigkeit oder Demut einschließt, das ist dieser tiefe Gedanke, dass nur Gott durch unser Leben verherrlicht werden auch soll. Der Herr Jesus, er wird hier zitiert, da heißt es so, jetzt ist meine Seele erschüttert. Er spricht hier von seinem Leidensweg und er stellt dann die Frage, und was soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Nochmals Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Meine Lieben, in Herzensniedrigkeit zu wandeln bedeutet, dass wir mit unserem Leben Gott verherrlichen. Und der Herr Jesus, er bringt es so klar hier bezüglich seinem Leidensweg auch auf den Punkt. Er stellt diese Frage, und was soll ich sagen? Also wenn es nach mir gehen würde, nach meinem Menschsein, dann würde ich um den Leidensweg einen ganz großen Bogen machen. Aber ich weiß, dass dieser Weg dient zur Verherrlichung Gottes. Und darum bin ich bereit, wirklich den Weg der Demut auch zu gehen und mich demütigen in dem Sinne, erniedrigen, um wirklich den Plan auch zu Ende auch auszuführen. Und jetzt, meine Lieben, kommen wir zu dem Gedanken aus Johannes 5, Vers 19, wie Jesus selber sagt, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun, gleicherweise wird auch der Sohn tun. Wie verstehen wir diesen Gedanken? Der Sohn kann nichts von sich selber tun. Hat nicht Jesus Macht gehabt? Er hat sie gehabt, das haben wir schon gelesen. Aber Jesus möchte uns hier wirklich diese tiefe Wahrheit nochmal offenbaren, zutage bringen, eben dass er in dieser tiefen Abhängigkeit von seinem Vater gelebt hat. Alles, was Gott ihm gesagt hat, hat er ausgeführt. Nicht mehr und nicht weniger. Er hat nichts von sich irgendwie hinzugefügt. Und darum, meine Lieben, kommen wir doch jetzt auch zu diesem Gedanken, dass das Geheimnis der Herzensniedrigkeit eigentlich darin liegt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Meine Lieben, für mich persönlich haben sich diese Zusammenhänge insofern erschlossen, dass Jesus Christus einerseits zu 100% von seinem Vater abhängig war. Alles, was Gott ihm offenbart hat, das hat er getan. Und auf der anderen Seite ist es aber nicht so, dass wir uns jetzt auch als Menschen einreden würden, wir sind einfach nichts, wir taugen zu nichts, wir können nichts, wir sind zu nichts berufen, dass wir uns selber einfach kleinreden. Darum geht es nicht, sondern es geht hier, wie Apostel Paulus es bezeugt, ich vermag alles, aber in der völligen Abhängigkeit von Jesus Christus. Und das bedeutet, meine Lieben, das bedeutet Herzensniedrigkeit. Das bedeutet wirklich Demut. Demut heißt ja so viel, dass man sich persönlich klein sieht. In den eigenen Augen ist man eben klein. Aber man weiß, dass man einen Gott hat, dem alle Dinge möglich sind. Und hier, meine Lieben, ist eben das Geheimnis, warum Gott zur Errettung, sage ich mal, auch der Menschen in der Mission, die er uns doch anvertraut hat, über uns Menschen arbeitet. Er hätte genauso selber zu den Menschen reden können, er hätte Engel schicken können, aber er möchte uns als Menschen gebrauchen, dass wir in die Welt hinausgehen und den Menschen einerseits verkündigen, das Evangelium, aber dass wir ihnen das vorleben. Und meine Lieben, wir werden den Weg, den eigentlich Christus für uns vorgesehen hat, nicht gehen, in dem Sinne, dass wir seinen Namen verherrlichen, weil wir sagen werden, ich kann es nicht, ich bin zu unfähig und so weiter und so fort. Wir werden so viele Ausreden finden, aber hier genau liegt das Geheimnis. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und da wird wahrscheinlich auch dieser Gedanke aus Johannes 15, Vers 5 uns, denke ich, auch viel zu sagen haben, wie da Jesus sagt, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können als Menschen sehr viel tun. Wir können Raketen auf den Mond schießen, wir können Autos erfinden, wir können viele Sachen tun. Aber wir können nichts tun von uns aus, was tatsächlich zur Verherrlichung Gottes dient. Das können wir nicht. Und jetzt kommt noch ein Gedanke, meine Lieben. Gott hat nicht nur den Plan für uns, dass wir ihn anerkennen als Herrscher und dass wir wirklich in aller Demut, in Herzensniedrigkeit hier auf der Erde leben, sondern er möchte uns einen wunderbaren Ausblick geben, und zwar von der Herzensniedrigkeit zur Ehre, habe ich hier überschrieben. Ich möchte vielleicht so zuerst ein allgemeines Bild auch nehmen. Ein natürlicher Herrscher, der braucht ja eben auch Diener, ja? Nach welchen Kriterien sucht der Herrscher seine Diener aus? Sucht er die Diener aus, die so locker unterwegs sind, ja? Die ständig widersprechen, die, nee, also ich denke, da hast du jetzt nicht so recht. Ich würde mal sagen, wir machen das mal so oder so. Oder ständig irgendwelche andere Ideen hat, ja? Also bevor ich die Sache mache, muss ich mir das nochmal überlegen. Also ja, wenn ich dir morgen zusage, dann schaue ich mal, ja, ob das klappt oder nicht. Wird ein Herrscher solche Leute um sich haben? Niemals. Ein Herrscher hat Vertrauen zu solchen Menschen, die eben ihn als Herrscher anerkennen. Die ihn anerkennen, und das bedeutet, die sich gerne seiner Herrschaft beugen und sagen, ja, du bist jetzt in dieser Stellung, du hast eine andere Stellung, ich bin in meiner Stellung, aber ich akzeptiere das. Und ich möchte, weißt du, dir gerne dienen. Und wenn Gott eben solche Menschen um sich hat, die gerne dienen, das heißt Menschen, die ein demütiges Herz haben, solche Leute schart er um sich. Aber meine Lieben, Gottes Gedanken gehen nie dahin, dass er den Menschen selber in gewisser Weise wie erniedrigen möchte. Ja, dass er über sie herrscht, in einem Befehlston, wie es die Menschen in der Welt tun. Dass man alles aus dem Menschen in gewisser Weise rausholt, und wenn der Mensch ja, mit seiner Kraft zu Ende ist, dann sagt man, okay, stellen wir einen anderen ein. So arbeitet Gott nicht. Sondern Gott hat wirklich diese ja, Gedanken der Liebe, der Fürsorge doch mit uns Menschen. Und er möchte uns diesen Ausblick jetzt hier in Sprüche 15, Vers 33 geben. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit, und der Ehre geht Demut voraus. Erst wenn ein Mensch wirklich sich demütigt vor Gott, erst wenn ein Mensch Gott, Jesus Christus, als Herrscher anerkennt, erst dann wird er ihn zu einer gewissen Ehre auch bringen. Und damit meine ich jetzt vor allem Folgendes. Als der Jesus so kurz vor seiner Himmelfahrt war, hat er diese Worte in Johannes 14 ausgesprochen. Und er sagte, und er sprach zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Meine Lieben, Gott gibt uns hier auf der Erde keine Garantie, dass er uns ja, in unserem Erdenleben zu einer gewissen Ehre bringt. Vielmehr sagt Gott das Wort sehr klar und deutlich, wenn wir uns zu Christus bekennen, dann werden wir auch verfolgt werden. Wir werden von Menschen hier auf der Erde missverstanden werden. Menschen werden uns nicht akzeptieren, das heißt uns nicht anerkennen, sie werden uns nicht auf die Schulter klopfen. Das hängt ganz, ganz tief mit der Nachfolge zusammen. Aber der Herr Jesus gibt uns einen wunderbaren Ausblick und sagt, wenn ihr hier auf der Erde lebt, dann erschrecket nicht. Erschrecket nicht, weil ich gehe euch voran zum Vater und ich werde für euch Wohnungen zubereiten. Und ich möchte, dass ihr da seid, wo ich bin. Meine Lieben, wenn wir uns an den Gedanken hervorrufen, wenn wir einmal alle vor dem Gericht Gottes stehen werden und wenn einer nach dem anderen auch sich verantworten muss und die Bücher aufgetan werden, wisst ihr, da wird auch das Buch des Lebens stehen, aufgeschlagen sein, wo die Namen all derer eingetragen sind, die Jesus Christus im Glauben angenommen haben. Und ich stelle mir das so vor, wie einer nach dem anderen sich verantworten muss und wie dann Jesus zu seinem Vater sagt, weißt du, diesen Menschen, den kenne ich sehr gut. Das war ein treuer Diener gewesen. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine größere Ehre gibt. Definitiv können wir diese Ehre mit keiner Ehre dieser Erde vergleichen. Da kann man noch Goldmedaillen gewinnen, da kann man noch so viel Geld bekommen auf der Erde. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dieser Ehre, die Gott seinen Kindern geben möchte, dass wir einmal in alle Ewigkeit bei ihm sein dürfen, in seiner Gegenwart. Er, der Heilige, der Gerechte, möchte uns, sündige Menschen, fehlerhafte Menschen, den Weg zeigen, dass wir sozusagen uns vor ihm beugen hier zu Zeiten unseres Erdenlebens. Dass er bereit ist, während unseres Erdenlebens mit uns zu wirken. Meine Lieben, wenn sich Gott in unserem Leben bekennt, wenn er Siege gibt, dann können wir höchstens sagen, wie ein Bruder gesagt hat, ich war auch dabei gewesen, ja? Aber nicht, ich habe es gemacht. So möchte Gott mit uns wirken, dass wir dieses Verhältnis verstehen. Bei Gott ist alles möglich. Bei mir ist nichts möglich. Ich bin Mensch, ich bin fehlerhaft, beschränkt. Aber wenn ich ihn akzeptiere als meinen Herrscher, dann möchte er sich so verherrlichen durch mein Leben, durch dein Leben, dass der Name Gottes verherrlicht wird. Und dann viel mehr diese Ehre seinem Diener zu geben, in alle Ewigkeit auch bei ihm sein. Das bedeutet, meine Lieben, den Weg, den Jesus uns, ich sag mal persönlich, gezeigt hat. Und ich wünsche das einem jeden Einzelnen von uns. Gott segne uns. Amen.